2. November, 20.58 Uhr. Ein Sonntagabend und du bist noch nicht auf dem Weg nach Zürich.
Ja,
Ja, was ich natürlich gut
ich
finde,
auch.
aber was ja ungewöhnlich ist.
Ja, ich habe jetzt versucht, mal wirklich ans Limit zu gehen und zu gucken, wie kann ich die Zeit, die ich hier verbringe, wirklich maximieren. Und deswegen fahre ich immer donnerstags nach Hause, weil ich, also meistens fahre ich donnerstags nach Hause, weil ich damit.
Was heißt meistens? Bisher war es erst einmal, oder?
Also halt ab jetzt so,
Ach so,
beziehungsweise
ja,
ab
okay.
seit ein paar Wochen so versuche ich das. Und gucke mir die 2 Stunden Vorlesung, die ich freitags habe, dann online an. Das geht ja. Und an den Wochen, an denen ich kein Praktikum habe, das ist jede zweite Woche, Montag, da kann ich auch den Montag eigentlich hier bleiben und mir die Vorlesungen online anschauen. Das heißt, in den idealen Wochen hätte ich dann praktisch fast die Hälfte der Zeit zu Hause. Und das ist, kommt gerade zu einem sehr guten Zeitpunkt, glaube ich. Deswegen, genau, habe ich mir die Vorlesungen, gucke ich mir die Vorlesungen, die morgen dann sind, während ich im Zug sitze, die gucke ich mir dann am Laptop an und fahre dann erst morgen zurück. Damit umgehe ich auch diese Horrorzüge am Sonntag. Und ich habe mehr Zeit hier zu Hause. Mehr Zeit, Leute zu sehen, das ist schon ganz gut.
Ja, und mich beruhigt es halt unfassbar, weil es wirklich diesem
Ja.
Sonntagsreiseverkehr aus dem Weg geht, wo ich immer weiß, das ist schon was für bahnhartgesottene, grundsätzlich würde ich sagen. Aber für dich ist es halt zusätzlich eine wahnsinnige Tortur, wo du immer auch nicht nur in den Abwägungsprozess, du kommst ja eigentlich nie in den Abwägungsprozess, oh, wie geil, diese Variante nehme ich, sondern du
Ja.
kommst ja eigentlich immer von Zug zu Zug in den Abwägungsprozess, okay, könnte der nächste noch beschissener sein.
Ja.
Ja.
Ich
Ist natürlich
habe ja
total
jetzt diese
ätzend.
verstellbaren Earplugs, die einen Tag in der tatsächlich nicht nach einer Zugfahrt, sondern nach einem Mensa-Erlebnis, habe ich gesagt, okay, es geht so nicht weiter. Und habe dann am Abend, als wir telefoniert haben, gesagt, okay, ich brauche irgendeine technische Lösung, mit der ich Geräusche abschirmen kann, aber keine so klobigen Noise-Canceling-Kopfhörer, die ich praktisch ja, die Hälfte des Platzes im Rucksack wegnehmen, sondern auch irgendwelche, an die ich jederzeit drankomme, auch wenn ich keinen Rucksack dabei habe. Am besten welche, die ich in meinen Gürtel packen kann, die aber trotzdem Hintergrundgeräusche filtern. Und die sind ja jetzt angekommen. Das heißt, die werde ich jetzt nächste Woche in der Mensa und im ÖPNV und in der Pause in der Vorlesung zum ersten Mal ausprobieren. Ich hoffe, das macht den Alltag ein bisschen einfacher. Ja, und so versuche ich so Stück für Stück das zu optimieren unter den schwierigen Umständen, die sich halt nicht ändern lassen.
Ja, die Mami war jetzt eine Woche unten,
Ja.
hat so ein bisschen, ich glaube auch, das ist immer ja, etwas, das wird immer so lapidar dahingesagt, so nach dem Motto, wir fahren da runter, um da mal sauber zu machen und dann das Essen wieder vorzubereiten. Aber es ist, glaube ich, schon auch immer für dich wichtig, dass einfach mal jemand da ist, dass du einfach mal für
Ja,
dich mal sprechen kannst. So, ne? Das
ja.
ist, glaube ich, schon auch mental herausfordernd, nicht nur das Setup drumherum, oder?
Ja, es stimmt.
Und wie war die Woche mit Mami?
Sie war ziemlich gut. Also, ich meine, es war natürlich trotzdem immer noch viel zu tun, aber dadurch merkt man halt mal plötzlich, was für ein großer Anteil an dieser ganzen Misere eigentlich das Drumherum hat. Also, klar, die Vorlesungen und die Übungen waren immer noch schwer, aber es war eine machbare Woche. Ich war am Ende der Woche nicht völlig kaputt. Weil ich musste mich um nichts bezüglich Essen kümmern. Ich war nicht alleine und ich wusste, okay, wenn irgendwas schief geht, dann ist sofort jemand da. Ich hatte die Busfahrten nicht alleine, musste nicht alleine in den Bus einsteigen, einen Platz organisieren etc. Es gab so viele Momente im Alltag, die dadurch leichter waren, dass man plötzlich mal gemerkt hat, wie viel schwieriger die Wochen doch dadurch sind, dass ich alleine dort bin und dadurch auch noch mal ein bisschen ein Gefühl davon bekommen, wie groß mein Nachteil gegenüber den anderen eigentlich ist. Wenn ich mir so vorstelle, für die anderen ist es vielleicht immer so, wie diese Woche jetzt war.
Nein, einfacher.
Also oder noch einfacher.
Einfacher, was die Rahmenbedingungen angeht. Ja. Also denke ich zumindest. Also ich will da auch nicht ja. über einen Kamm scheren, aber in gewissen Belangen ist dem ganz sicher so.
Ja. Es war eine verhältnismäßig gute Woche natürlich dadurch.
Ja, etwas über ein Jahr bist du jetzt da. Ja,
fast ein Jahr
und ein Jahr und ein Monat, oder?
Na, das dritte Semester ist jetzt bald vorbei.
Ja, aber du bist Mitte September 2024 nach Zürich gegangen.
Stimmt, und jetzt an Zeit ist es
jetzt etwas haben wir mehr als eins. Anfang November, also ja, ein Jahr und zweieinhalb Monate oder irgendwie sowas. Fühlst du dich schon angekommen?
Nee.
Nicht so richtig?
Das geht auch, glaube ich, nicht, bevor nicht die Familie da ist. So. Also es ist schon noch so, dass es so ist, dass ich am Wochenende nach Hause fahre und in der Woche zur Uni. So. Das ist, glaube ich, immer so, solange ihr hier seid. Aber es ist natürlich, wenn ich es mit den ersten Wochen vergleiche, ist es natürlich um ein Vielfaches angenehmer geworden. Also es ist nicht so, dass sich da nichts getan hat oder dass ja, das ist gar nicht mehr vergleichbar damit, wie es in den ersten Wochen war. Das ist schon so. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich mich dort zu Hause fühle, wenn ihr da seid. Weil ich mich ja recht gut auskenne mittlerweile. Aber ich habe ja kaum Verbindungen dazu außerhalb. Also ich bin ja nur am Lernen dort. Ich habe ja nichts anderes dort irgendwie, was ich damit verbinde, so richtig. Deswegen ist es auch, fühlt es sich auch an wie halt zur Arbeit pendeln irgendwie. Ja.
Es könnte aber sein, ja, wenn man jetzt so ganz realistisch deine nächsten Orte mal so die Optionen abklappert, wo du dich so aufhältst, dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit die nicht durchgängig die nächsten 3 Jahre in Zürich.
Ja, vermutlich nicht.
Weil dort unter anderem was ansteht?
Also einiges, ja. Es gibt die, den Wunsch eigentlich bei mir in den nächsten Jahren nochmal ans CERN zu fahren für mehrere Monate, beziehungsweise mich fürs CERN Summer Student Program zu bewerben. Da lädt das CERN jedes Jahr etwa 150 Studierende aus der ganzen Welt für 3 Monate für ein wissenschaftliches Forschungsprojekt ans CERN. Und das ist immer im Sommer. Da würde ich sehr gerne teilnehmen. Und da wäre ich dann 3 Monate im Sommer in Genf. Dann gibt es ja die Anreise zu einer möglichen Premiere in den USA, falls wir dort ein Visum bekommen. Auch das wären ja mehrere Monate. Und dann ist die Frage, ob das Masterstudium vollständig in Zürich ist oder ob das nicht ein Jahr woanders ist. Also dass man auch immer mal wieder woanders ist, das ist, glaube ich, klar. Aber die Probleme werden ja dieselben sein wie in Zürich.
Aber da stand, glaube ich, Paris bzw. Israel sind so da die Top-Favoriten. Habe ich das so richtig in Erinnerung? Oder?
Also mein absoluter Wunsch wäre, oder mein absoluter Plan A aktuell, weil dies die perfekte Kombination aus räumlicher Nähe und dem, was ich machen will, wäre tatsächlich ein Masterprogramm Hochenergiephysik, das die ETH zusammen macht mit der École Polytechnique in Paris. Und es gibt sehr enge Verbindungen zum CERN. Da wäre ich dann ein Jahr in Zürich und ein Jahr in Paris. Würde dort meinen Master in Hochenergiephysik machen und hätte dann wohl recht gute Chancen, danach ans CERN zu kommen. Das wäre eine Option. Das Weizmann-Institut in Rehovot, in Israel, wäre eine andere Option. Ist eine sehr gute Institution, wo es auch einige Arbeitsgruppen gibt, die am Atlas-Detektor beispielsweise mitgearbeitet haben, also an dem größten, wichtigsten CERN-Detektor.
Was macht der?
Der Atlas-Detektor ist, also ist ein Teilchendetektor. Es ist, ich würde sagen, zusammen mit CMS und LHCb. Ich glaube, es ist aber tatsächlich der größte von allen. Und er wurde gebaut, um eine Physik jenseits des Standardmodells zu finden.
Okay.
Also um neue Teilchen, die uns irgendwie ein grundlegenderes Verständnis davon geben sollen, wie das Universum funktioniert, die im Idealfall vielleicht sogar zu einer Theorie führen, die Quanten Mechanik und die Relativitätstheorie oder die Quantenmechanik und die Gravitation in irgendeiner Form in Einklang bringen. Also eine, am besten eine quantenmechanische Erklärung dafür, wie Raum und Zeit funktionieren und wie die Gravitation dadurch entsteht. Das wäre das Endziel sozusagen. Und der Atlas-Detektor ist so wahrscheinlich der bisher größte Versuch der Menschheit, dort dem Ganzen näher zu kommen. Da gibt es eben viele, und dieser Atlas-Detektor wird eben, ist eine Kollaboration, wo Forschungsgruppen an verschiedenen Universitäten auf der ganzen Welt zusammenarbeiten. Und ein recht starker Standort ist so zum Beispiel das Weizmann-Institut und auch insgesamt eine sehr interessante Institution und sicherlich auch kulturell ein großes Abenteuer, aber natürlich sehr, sehr weit weg. Ja. Und es gibt auch noch einige andere Optionen, die im Raum stehen. Aber mein Plan A wäre eben, dass ich dann ein Jahr in Paris und ein Jahr in Zürich noch wäre. Und danach schaut man weiter. So. Aber ja, dass auch noch Zeiträume kommen werden, wo ich wahrscheinlich noch etwas weiter weg bin als Zürich in den nächsten Jahren, das ist sehr wahrscheinlich. Ich werde auch versuchen, mich nächstes Jahr schon für das Summer Student, also für das Summer Student Program des nächsten Jahres zu bewerben. Das ist, würde ich sagen, eher so ein bisschen against all odds, weil es eher, also es ist eigentlich eher für ältere Studierende ab dem 6. Semester so gedacht, aber man kann sich wohl auch ab dem 4. bewerben. Ich weiß nicht, wie gut die Chancen da stehen, aber ich werde es einfach mal versuchen. Ich habe mit den Jugendforschsiegen und mit den internationalen Wettbewerben, mit dem Praktikum, was ich da schon gemacht habe, mit dem Praktikum am GSI, habe ich vielleicht auch ein paar Dinge, die dann die Noten, die nicht ganz so ideal sind, wieder ausgleichen können. Mal schauen. Und ich glaube, ich kann auch ein relativ überzeugendes Motivationsschreiben aufsetzen und habe bestimmt auch gute Empfehlungsschreiben. Also mal gucken.
Das heißt, du würdest sagen, dass die rein zeitliche Hürde ist jetzt nicht bekannt, wie rigoros die umgesetzt wird, dass das definitiv ein Ausschlusskriterium ist, sondern es ist nur die Regel, dass es für ältere Studierende ist. Okay. Ja, wir werden es sehen.
Und ja, wenn es nächstes Jahr nicht klappt, dann muss ich das nochmal versuchen irgendwann. Aber meine übernächstes Jahr wird ja vielleicht eher schwierig. USA, Japan, etc. Also würde es dann vielleicht 2 Jahre dauern. Eigentlich würde ich es gerne nächstes Jahr machen. Mhm. Aber da halte ich euch sicherlich auch auf dem Laufenden dann. Mhm. Habe ich ja noch gar nicht mit meiner Bewerbung angefangen. Das habe ich erst vor ein paar Tagen mir überlegt.
Ja, es ist ja eben auch mal recht schwierig, sage ich mal. Ich meine, wir haben gerade darüber gesprochen, du bist jetzt ein Jahr in Zürich. Wir hatten in dem Jahr in Zürich Phasen, wo Mami und ich abends zu Hause saßen und sagen, es muss eigentlich jetzt sofort jemand runter nach Zürich ziehen. Weil sich keine Option für uns realistisch auftat, dass das irgendwie im Geringsten anders funktionieren kann. So, wir haben dann, wenn du dich erinnerst, in den ersten Wochen, wo du dann wieder nach Hause gekommen bist, dann Mami oder ich dann abwechselnd unten waren, dann gesagt, wir warten jetzt auch einfach nochmal die Prüfungen ab. Nicht, weil wir gedacht haben, na, vielleicht schafft er sie sowieso nicht und gibt auf oder irgendwie sowas, aber um einfach zu gucken, was macht das mit dir, falls das tatsächlich dann zusätzlich auch noch in die Hose geht. Aber es kam dann in der Zwischenzeit, okay, es geht wahrscheinlich noch nach Paris, aber in dem Sommer geht es wahrscheinlich nochmal nach Genf. Aber wenn es in dem Sommer nicht geht, dann geht es. Also es ist eine noch nicht greifbare Angelegenheit, die uns dann zumindest erstmal zu dem Beschluss geführte, dass wir nicht holter die Polter von heute morgen alle nach Zürich ziehen, um dann festzustellen, alle sind dann in Zürich, aber Jason ist gar nicht mehr da. Ja, sodass die Mami jetzt erstmal in ihrem neuen Job weiter ihren Weg dort geht. Dort ja auch große Projekte vor der Brust hat, die sie dann jetzt erstmal so ein bisschen binden. Und auch bei mir wird sicherlich beruflich turbulent auf ganz, ganz vielen Ebenen, denke ich, in den nächsten Wochen und Monaten. Ja, gucken wir mal. Ja, ich kann gar nicht so ganz viel erzählen, seitdem wir das letzte Mal zusammengesessen haben, weil ich muss gestehen, ich habe seitdem außer Arbeiten nicht so ganz viel erlebt, außer 2 Videocalls mit dir zusammen. Einen morgens, weil wir uns im Datum verirrt haben und uns zu sehr, sehr früher morgendlicher Uhrzeit uns dann quasi in einem Call getroffen haben. Und dann den Tag später, wo der Call dann richtig stattfindet.
Ja. Wenn du den mitzählst, dann waren es eigentlich 3 Videocalls sogar. Wir hatten noch einen am Montag.
Einen am Montag?
Zum Thema Japan und USA. Reiseplanung und...
Oh, ja.
Ja.
Jetzt erinnere ich mich. Ja. Ja, das heißt, wir hatten aber eigentlich dann hauptsächlich Calls, über die wir noch gar nicht so ganz viel sprechen können. Das ist also das Einzige, was ich erlebt habe.
Ja.
Was immer sehr amüsant war, weil wir die zeitlich immer so legen mussten, dass wir den Leuten sagen mussten, hey, ist es auch okay, wenn wir abends um 10 telefonieren oder so? Oder halt dann, als ich dir gesagt habe, Mensch, tob dich aus, aber sieh zu, dass du diese, die klassischen Arbeitszeitfenster von morgens bis zum Abend, dass die nicht durchsetzt sind. Ja, und dann war plötzlich der eine Call dann irgendwie um 7 oder sonst
was. Ja, aber bei dem Call, der um 7 war, muss man auch sagen, das waren 3 Zeitzonen, die wir in Einklang bringen mussten. Das wäre gar nicht gegangen anders.
Stimmt, das kommt auch noch dazu. Also war es nicht so, dass du mir eins auswischen wolltest.
Nee. Ja. Gut, was dann natürlich echt ärgerlich war, dass wir uns um einen Tag vertan haben und ich dich umsonst aus dem Bett geschmissen habe.
Du hast mich eigentlich nicht umsonst aus dem Bett geschmissen, du hast nur meine Zeitplanung hat sich dadurch ein bisschen verschoben. Das war ein bisschen blöd, weil... ich eigentlich um 6, 37 hier schon den Bus nehme.
Ja.
Gut, ich bin jetzt einen später gefahren, also es war jetzt auch nicht so wild insgesamt. Aber dadurch kann ich dich quasi nur abholen. Du bist dann runtergefahren nach Zürich den Sonntag. Wie hast du denn deine Doppelimpfe, Grippe und Corona noch so verkraftet? Weil ich muss gestehen, ich war den Montag, Dienstag dann auch so ein bisschen in Bewegung an der Arbeit, sage ich mal vorsichtig. Also musste, Mami würde böse sagen, ich musste richtig arbeiten. musste da also wirklich mich auch relativ viel bewegen. Das habe ich schon gemerkt, wie so ein Muskelkater, bevor es überhaupt losgeht. So,
ja, also ganz komisch. Also ich hatte das ähnlich, nichts Gravierendes, eigentlich relativ ähnlich wie jedes Jahr. Aber ich hatte auch etwas Muskelkater. Ich hatte vor allem in den Beinen etwas Schmerzen und im Rücken und Nacken, so beim, hatte ich vom Arm so in den Nacken gezogen. Und ich war halt noch müder, als ich das eh schon bin. Also ich habe eigentlich meinen Schlafrhythmus wieder so gefixt, dass ich nicht mehr nach der Uni einschlafe und dann abends wieder aufstehe. Irgendwie, das ist eine ganz schlimme Idee. Aber da ist mir das tatsächlich dann wieder passiert in der Woche. Und ich hatte zusätzlich halt noch das Problem, dass ich dann in der Phase, in der ich diese Impfnebenwirkung ein bisschen gemerkt habe, hatte ich dann auch noch eine sehr unangenehme Situation in der Mensa. Und das war ja dann auch die Woche, in der wir noch keinen von den 3 Videocalls jetzt, aber hatten wir einen anderen Call, der vorbereitend war auf einen von denen. Und da war ich an diesem Tag eh schon sehr ungeplant und habe den dann auch auf dem Boden sitzen in der Uni gemacht. Und kurz nachdem mir eben das in der Mensa passiert ist, also das war ein Tag, den ich, glaube ich, 2 Wochen gemerkt habe, weil ich da definitiv übertrieben habe oder das einfach mir da die Kontrolle ein bisschen verloren habe.
Dir sehr zeitig die Löffel ausgegangen.
Ja.
Was ist da in der Mensa? Kannst du das irgendwie so ein bisschen beschreiben oder kannst du beschreiben, wie sich dieser Tag aufgebaut hat, dass es zu dieser Situation führt oder war es die Situation alleine, die dazu geführt hat? Oder ist das eher etwas, was sich eigentlich so im Laufe des Tages aufbaut?
Es war schon ein Aufbauen.
Ja.
Es war, ich habe morgens erstmal, ich hatte diese Impfnebenwirkungen noch. Dann war es so, dass ich zeitlich mich verschätzt habe am Morgen.
Du hattest gleich zeitlich Druck, dass du laufen musstest zum Bus?
Ja, ich bin pünktlich aufgestanden, aber ich habe halt die Uhr, ich gucke nicht ständig auf die Uhr und ich habe irgendwie kein Zeitgefühl, sodass es dann zu spät wurde. Und ich die erste Vorlesungsstunde auch verpasst habe, weil ich den Bus halt verpasst habe. So. Und dann habe ich was nicht gefunden, was ich halt brauchte. Und dann musste ich noch Masken irgendwie holen, bevor ich halt das Haus verlassen konnte. Und das habe ich alles zeitlich irgendwie verschätzt und dann hat es nicht mehr hingehauen.
Das heißt, du hast dir meinen Tipp, pack am Abend zuvor schön alles so, dass du morgens nur noch deinen Rucksack und deine Jacke packen musst. Den hast du
nicht beherzigt. An dem Montagabend zuvor habe ich gar nichts gemacht. Ja. Da bin ich aus der Uni gekommen und habe mich hingelegt. Und genau, dadurch habe ich die erste Stunde verpasst. Dann wollte ich mir eben nach der zweiten Stunde in der Mensa was holen. Das ist 12 Uhr. Und das ist dann einfach ein Platzproblem, würde ich sagen. Also ein, das ist die sogenannte Polymensa, das ist die Hauptmensa an der ETH.
Ist das die mit der großen Terrasse, oder?
Ja.
Ja.
Okay. Und da ist halt um 12 die absolute Hauptzeit, aber an dem Tag kann ich auch zu keinem anderen Zeitpunkt was essen, weil ich habe danach...
Das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen. Ja. Wie lange hast du die Öffnungszeiten ja, schon genau. So austariert, dass du einfach der Erste bist um 10.45 Uhr oder der Letzte?
Das mache ich immer, wenn es geht. An dem Tag geht es halt nicht. Und um 14 Uhr macht die auch zu. Das heißt, an dem Tag habe ich die Wahl 12 oder gar nicht.
Gar
so.
Nicht.
Mhm. Und künftig wird die Entscheidung auf gar nicht fallen, definitiv. Aber da habe ich halt, bin ich hingegangen. Und genau, als ich reingekommen bin, war es auch noch halbwegs in Ordnung. Es gibt so verschiedene Schlangen. Es gibt immer einen festen veganen Stand. Aber
also man muss sich das vorstellen wie mehrere Food-Inseln,
ja, genau.
An denen sich die Studierenden anstellen,
ja.
Ihre und was zu essen holen können. Und dann gehen die quasi vorne an die Kasse, zeigen,
genau.
Was sie haben, geben ihre Karte ab und dann wird das verbucht und fertig.
Genau.
Ja.
Aber um 12 war es dann eben so voll, dass sich diese Schlangen aufgelöst haben. Es gab nicht mehr Leute, die in einer Schlange standen, sondern es war ein völlig...
Ein Knäuel.
Ja, genau. Und dadurch konnte man sich halt auch nirgendwo wirklich anstellen. Und alle haben sich irgendwie durchgedrängelt.
Mhm.
Und ich hatte aber auch nichts, um Leute abzuwehren. Ich hatte meinen Rucksack nicht dabei. Nicht den großen, sondern nur diesen kleinen. Damit kann man keine Leute wegstoßen oder so.
Mhm.
Und ja, dann war es aber auch irgendwie schon zu spät, um wieder rauszugehen, weil ich gar nicht mehr rausgekommen wäre so einfach. Also ich hatte eigentlich nur noch die Wahl, über die Kasse rauszukommen. Ich konnte nicht mehr die Schlange zurückgehen praktisch, weil es keine Schlange mehr gab, weil auch der ganze Eingang versperrt war und die Menschen auch bis jenseits des Eingangs draußen schon die Treppe hochstanden. Mhm. Also auch die Treppe wäre ich gar nicht mehr hochgekommen. Und ja, dann ist es halt zusätzlich noch so, dass die Menschen dort natürlich auch irgendwie rufen und schreien. Das ist auch, die Mensa ist direkt verbunden mit dem Essensraum, wo also die Menschen auch essen, wo es auch das ganze Geschirrgeräusche gibt und die Unterhaltung von wirklich hunderten Studierenden in so einem richtig großen Raum. Also auch lautstärkemäßig, das ist eine extreme Kulisse in so einer Mensa. Gerüche kommen ja auch nochmal dazu, das sind so ganz viele verschiedene Essensinseln.
Das heißt, es prasselt eigentlich, wenn man von Reizüberflutung spricht, ist das eigentlich so die Champions League dessen, was man da auf einen einprasselt, also was auf dich einpassen kann.
Und da bin
für
ich
dich
halt
auch
rausgekommen.
Dann natürlich auch um ein Vielfaches schlimmer als Stadion?
Ja, viel schlimmer. Und alleine vor allem. Also wenn jetzt Mami oder du da wären, dann wäre das ja vielleicht, könnte man das noch ertragen, weil könnte eine Blase machen und so. Aber alleine, das ist ja eigentlich völlig unrealistisch.
Mhm.
Und dann hatte ich eben habe ich es geschafft, tatsächlich bis nach vorne zu kommen, hatte mein Essen. Das ist natürlich auch der spätestmögliche Zeitpunkt, wo du weißt, jetzt ist eine Umkehr gar nicht mehr möglich. Mit dem Essen, was du jetzt auf deinem Tablett hast, musst du zur Kasse und musst du rauskommen, um draußen zu essen. So. Weil du kannst es ja nicht irgendwo stehen lassen.
Ja.
Aber bei den Schlangen für die Kasse war es eben dasselbe Problem. Die Geschirrinsel ist noch meine eigene, wo man sich Geschirr holt dann. Das holt man sich nicht direkt beim Essen, sondern an einem eigenen Stand. Auch da nochmal dasselbe Problem. Und dann noch ein drittes Mal das Problem beim Versuch mit dem Tablett dann die Treppe hochzukommen, wo die Menschen aber schon stehen. Und das ist dann wirklich ein Versuch, mit den Füßen praktisch irgendwie Leute wegzukriegen, damit man sich damit irgendwie einen Gang verschafft, durch den man durchgehen kann. Oder mit dem Ellenbogen. Aber auch da muss man gucken, dass ich will nicht die Leute mit dem Arm wegstoßen, weil das ist dann ja praktisch irgendwie zu viel Kontakt, sondern eigentlich wenn ich meinen Rucksack habe, benutze ich den Rucksack und ansonsten benutze ich meinen Fuß oder den Knochen des Ellenbogens. So.
Aber meinst du nicht, dass es dazu vielleicht eine etwas charmantere Variante gibt?
Nein.
Gibt es nicht?
Du kannst auch nicht kommunizieren.
Also, naja, ein Helm mit einem Martinshorn auf dem Kopf, das sich leuchtet und dreht, Achtung.
Ja, wenn ich sowas dabei hätte, aber...
Da würde das
Problem
anfangen.
Ich
würde jetzt so einen Helm bauen lassen und dann würdest du mir dann sagen, es ist wieder dieselbe Scheiße passiert, ich habe den zu Hause liegen lassen.
Wahrscheinlich.
Ja, doch, so würde es
also kommen. Also es ist ja häufig so, dass man dann gezwungen ist, sich relativ unsolidarisch zu verhalten. Das ist ja nicht nur, wenn man Leute wegdrängen muss mit dem Fuß oder Ellenbogen, sondern es ist ja auch, wenn man im Zug gezwungen ist, eine Toilette zu blockieren. Oder wenn man gezwungen ist, für andere Menschen, also für ältere Menschen nicht aufzustehen. So. Also häufig ist es so, dass das unsolidarische Verhalten der Masse einen auch selber zwingt, unsolidarisch zu sein, weil man selbst irgendwie überleben muss. So.
Ja.
Und das ist auch eines dieser Beispiele, wo ich dann sage, ja, es ist natürlich jetzt blöd, die Leute wegzustoßen, aber das ist nicht meine Schuld, das ist die Schuld des Gesamtsystems und ich habe überhaupt keine Wahl. Deswegen sehe ich da auch mein Verhalten dann nicht als problematisch an, sondern als als zwangsläufig.
Also klar wird jeder, der das von außen betrachtet und dann die Kommentare unter deinem Instagram-Video dazu damals geben, würden das ja bestätigen, dass sich das Verständnis in Grenzen halten wird, weil die meisten den Gesamtkontext nicht erfassen. Das ist, und es macht es unterm Strich ja auch nicht besser, wenn man sagt, naja, das war schon ein sehr, sehr genauer Abwägungsprozess, ob ich auf im Zug die Toilette für alle anderen versperre. Das ist halt schwer für die Leute zu greifen. Das kann ich auch nachvollziehen, irgendwie so ein bisschen.
Das ist auf der einen Seite schwer für die Leute zu greifen und dann, gut, es gibt auch manche, ich meine, dieses Toilettenbeispiel kommt ja nicht von irgendwo, das ist mir ja schon mehrmals passiert. Einmal habe ich das ja auf Instagram auch dann geteilt. Einmal, also es gibt zwei solche Erlebnisse. Einmal habe ich auf Instagram geteilt, wie ich eben eine Toilette versperren musste in einem Regionalexpress, weil eine Gruppe von Frauen sich total daneben benommen hat, durch die Gegend geschrien und den Zug völlig unaushaltbar gemacht hat, sodass ich einen eh schon vollen Zug, sodass ich mich auf die Toilette einsperren musste. Und einmal habe ich eine Situation, wo Streik war in Kassel und ich mit dem Bus fahren musste und ich meinen Platz nicht freimachen konnte für ältere Leute mit Gehproblemen, weil der Bus randvoll war, weil ich nicht stehen konnte. Beide Fälle habe ich dann mal geteilt, um ein bisschen Bewusstsein für solche Situationen zu verschaffen, dass Menschen wissen, man kann Behinderungen nicht ansehen, also nicht alle, und wollte denen das ein bisschen klarer machen. Und in beiden Fällen gab es großes Unverständnis, aber auch nicht nur Unverständnis, sondern auch latente Menschenfeindlichkeit. Also ich gebe dir recht, es ist zum einen, dass es ist dann schwer einzuschätzen für manche Leute, aber es ist in vielen auch einfach egal. Also es ist schon auch so, dass sogar internalisiert, also auf den Post mit denen, dass ich die Plätze für die gehbehinderten Menschen nicht freimachen konnte, da gab es ja sogar AutistInnen, also nach eigener Aussage AutistInnen, die gesagt haben, nee, sorry, aber diese Plätze sind wirklich nur für gehbehinderte Menschen, die das ja physisch gar nicht anders können, du hingegen könntest ja schon so. Also da ist auch sehr viel, das ist so, diese Feindlichkeit, Menschenfeindlichkeit, dieser Ableismus gegen unsichtbare Behinderungen sitzt so tief, dass sogar viele autistische Menschen ihn internalisiert haben und denken, diese Plätze sind eigentlich nicht für mich. So. Also das ist, glaube ich, ein größeres Problem als nur Unverständnis. Aber klar, Unverständnis ist erstmal das Erste, worauf man so stößt dann.
Ja, und dann bist du letzte Woche Freitag dann quasi nee, da bist du den Donnerstag schon gefahren. Da bist du Donnerstag gefahren, genau. Da hast du das erste Mal ausprobiert, dass du den Freitagsverkehr so ein bisschen aus dem Weg gehst, indem du den Donnerstag den letzten Zug nimmst, hast dich um 16.30 Uhr auf die Reise gemacht und bist dann, glaube ich, dann auch irgendwann um Mitternacht in Kassel angekommen. Und warst dann den Freitag wo? Das weiß ich gar nicht. Weil wir haben uns gar nicht groß gesehen. Du warst den Samstag unterwegs, da können wir ja gleich drüber sprechen, beziehungsweise den Sonntag, da können wir gleich drüber sprechen.
Ja.
Bist, glaube ich, da auch den Samstag schon Richtung
Sonntagmorgen losgefahren.
Und was hast du dann den Freitag, Samstag gemacht? Erzähl mal, da haben wir uns noch gar nicht drüber unterhalten.
Weißt du schon gar nicht. Also ich habe Aufgaben gemacht. Ich glaube, ich war in Kassel. Ich habe mich in den Café gesetzt.
Ja.
Und habe dort meine Übungsaufgaben gemacht, die ich so machen muss. Habe Vorlesungen nachgeguckt, die ich am Freitag dann ja verpasst habe.
Ja.
Und war damit auch gut beschäftigt. Ich musste meinen ersten vollständigen Lab-Report, also meinen ersten vollständigen Praktikumsbericht abgeben.
Ja.
Also die richtig als wissenschaftliche Arbeit mit Fehlerrechnungen und allem drum und dran zur Bestimmung des absoluten Nullpunktes. Das war ein Praktikum, das ich eben zwei Wochen zuvor mit meiner Laborpartnerin zusammen gemacht habe. Und zwei Wochen später muss man dann eben die Ergebnisse abgeben. Man muss die auswerten mit einem Programmcode, den man auch selber schreiben muss. und muss dann eine wissenschaftliche Arbeit darüber schreiben. Und da ging es eben darum, den absoluten Nullpunkt zu bestimmen, also die tiefste mögliche Temperatur. Das sind ja minus 273,15 Grad Celsius. Und wir haben gemessen minus 277 plus minus 4. Also das passt, das ist kompatibel mit dem echten Wert. Und da habe ich halt meinen Teil des Berichtes geschrieben und die Datenauswertung zum Teil übernommen. Damit war ich recht gut beschäftigt.
Okay. Und bis dann den Sonntag, bevor du nach Zürich gefahren bist, hast du gesagt, oh, ich mache noch einen Schlenker über Berlin.
Ja.
Das liegt ja quasi auf dem Weg.
Ja. Tatsächlich liegt es nicht nur nicht auf dem Weg, sondern ich bin auf dem Rückweg wieder über Kassel gefahren.
Aber ja. Aber hat dahingehend immer den Charme, das hast du dann im Nachgang erst festgestellt, dass wenn du in Berlin nach Zürich einsteigst, du eigentlich einer der Ersten bist, die in den Zug einsteigen. Richtig. Das heißt, du kannst dir relativ gut, wenn es mal mit Reservierungen nicht klappt, einen Sitzplatz sichern und weißt dann eigentlich, okay, selbst wenn es jetzt eklig voll wird, habe ich eigentlich safe einen Sitzplatz. Was in Kassel schwierig ist, wenn du dann Richtung Zürich am Sonntagmittag einsteigst.
Stimmt, je früher man einsteigt, desto einfacher ist es.
Wobei du aber auch nicht so früh in Berlin einsteigen konntest, weil A, bist du morgens erst hingefahren nach Berlin und B, hattest du da dann auch noch ein bisschen was zu tun. Ja. Was hast du in Berlin gemacht?
Ich war in Berlin mit Jana, einer Freundin zusammen, bei der Nova Exhibition, also einer großen Ausstellung, die aktuell in Berlin ist, zum Massaker auf dem Supernova Musikfestival am 7. Oktober 2023. Ich bin über einige Kontakte, über die sozialen Medien darauf aufmerksam geworden, auf dieser Ausstellung und habe dann beschlossen, dort auf jeden Fall mal hingehen zu wollen. Habe jemanden gefunden, die dort mit mir hingeht und das haben wir dann am Sonntag zusammen gemacht.
Okay. Und wie kann man sich diese Ausstellung vorstellen? Ist ja nun doch auch ein sehr bedrückendes Thema.
Ja.
Wir waren ja zusammen, glaube ich, mal auf einer NSU-Ausstellung waren wir, glaube ich, mal zusammen. Aber das stelle ich mir jetzt nochmal um eine Spur schwieriger vor irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Also die Ausstellung ist am Flughafen Tempelhof in so einem großen, einer ganz großen Halle, in so einer Art Hangar praktisch. Und das Erste, was extrem aufgefallen ist, sofort, als man sich auch nur dem Gebäude genähert hat, die extremen Sicherheitsvorkehrungen. Also es war wirklich strikter als am Flughafen, wo man sich auch gleich denken konnte, warum diese Sicherheitsvorkehrungen wohl da sind und dass sie vermutlich sehr nötig sind. Also es war wirklich so, ich habe, als ich praktisch an den Ort gekommen bin, dort sieht man ein großes Poster, praktisch eine große Wand, an der halt das Logo der Ausstellung und ist. Davon habe ich ein Foto gemacht, um im Nachhinein das dann auch teilen zu können und auf die Ausstellung aufmerksam machen zu können, vielleicht andere Menschen dorthin bewegen zu können. Und sofort, als ich rein wollte, kamen Personen, die erstmal mein Handy sehen wollten, was genau ich fotografiert habe, dass ich nicht die Schleuse zum Beispiel, die Eingangsschleuse fotografiert habe. Also mir war sofort klar, dass es vermutlich nicht übertrieben oder übervorsichtig, sondern sehr notwendig. Aber das ist mir sofort aufgefallen. Es gab auch diese, wie am Flughafen, die Geräte, diese Tore, durch die man durchgehen muss, wo man dann gescannt wird. Mhm. Man wird abgetastet. Ich hatte noch Radio-Rebell-Sticker in meiner Jacke zum Beispiel. Ich durfte keine Sticker mit reinnehmen. Musste ich abgeben, konnte sie dann später wieder abholen. Es wurde wirklich, mein Gürtel wurde durchsucht. Also es waren sehr, sehr strikte Sicherheitsvorkehrungen, bevor man dann dort reinkommt. Und dann, die Ausstellung beginnt mit einem Video, das man sich anschaut. Und in dem Video geht es erst einmal um das Nova-Festival an sich, also um FestivalbesucherInnen, die über diesen Mikrokosmos dieses Festivals praktisch so berichten, weil das wohl schon ein sehr spezielle und besondere Veranstaltung so ist. Und Nova oder Supernova, das ist ja, der Name kommt ja von der Sternenexplosion, Supernova, also eine Explosion eines Sterns, die für wenige Tage oder Wochen, also für kurzen Zeitraum, mehr Licht produziert und heller strahlt als eine gesamte Galaxie. Daher kommt der Name für dieses Festival. Und Menschen haben eben über so ihre Erfahrungen und das, was dieses Festival für sie bedeutet hat, was für ein Ort das war, berichtet. Und es klang nach einem mega, mega geilen Ort, so von dem, was sie dort erzählt haben. Und das Video endet eben also mit Fotos, Videos, erstmal von dem normalen Festivalbetrieb, in Anführungszeichen normal. Es sah schon sehr, sehr cool und skurril und nischig irgendwie aus. Also man hat sehr gemerkt, dass das so eine besondere Subkultur irgendwie ist. Und es ist ja auch nicht nur Musik, sondern es ist ja praktisch ein riesiger Camping oder ein riesiger Platz mit auch sehr vielen alternativen Kunstformen, was wirklich sehr, sehr, sehr spannend aussah. Und das Video endet dann mit den Aufzeichnungen, wie praktisch der Künstler, der dort vorne gerade steht, den Menschen zuruft, roter Alarm, es sind Raketen in der Luft, bringt euch in Sicherheit. Was ja in Israel, so komisch das klingt, Alltag ist, mehr oder weniger. Also sich vor Raketen in Sicherheit zu bringen, das kennt jede Person, die dort lebt. Das ist nichts so Ungewöhnliches, dass es Raketenalarm gibt. Dann geht man in die Schutzräume, die ja jedes Haus verpflichtend dort haben muss. Und in der Regel ist nach einigen, das meiste wird sowieso abgefangen. Und nach einiger Zeit ist dann das Ganze vorbei und der Alltag geht weiter, so mehr oder weniger. Und damit endet praktisch dieses Video. Und dann geht die eigentliche Ausstellung los. Dann kommt man in diesen riesigen Raum. Und in diesem riesigen Raum, in dem kann man sich dann praktisch selbst rumlaufen, wie man will, kann sich alles angucken. Und das Herzstück der Ausstellung ist eben ein nachgebauter Campingplatz, originalgetreu, so wie praktisch das Nova-Festival-Gelände aussah. Und was man auch gleich am Anfang erfährt, ist, dass, also die Videos natürlich, die gezeigt werden, die Audioaufnahmen sowieso, aber dass auch alle Gegenstände vom Festivalgelände, die man dort sieht, vom echten Nova-Festival-Gelände kommen. Also sowohl die Überdachung, unter der das Ganze stattfindet.
Okay, das ist also nicht nachgebaut, richtig, sondern es ist nachgebaut quasi. Es ist eigentlich rekonstruiert.
Es ist rekonstruiert, an einem anderen
Ort.
Genau.
Okay.
Mhm. Und auch die, alles, also die Zelte, die Campingdecken, auch was darauf zurückgelassen wurde, Snacks, Schuhe, Zeichnungen etc. Das waren alles Dinge, die auf dem echten Nova-Festival-Gelände gefunden wurden. Auch die Utensilien der Menschen und die Gegenstände. Man durfte sie auch anfassen, man sollte sie anfassen, das war auch ausdrücklich erwünscht. Und das Ganze war praktisch nachgebaut. Man hat das Gelände gesehen und in diesem Gelände waren immer wieder große Videobildschirme oder Handys, die praktisch auf den Zeltplätzen oder sonst wo lagen und auf den Bildschirm und auf den Handys liefen Aufnahmen des 7. Oktober. Die Terroristen haben ja viele ihrer Taten selbst gefilmt mit GoPros, die sie sich um die Stirn geschnallt haben oder an der Brust hatten. Also die Aufnahmen sind ja auch, die kann man nicht nur dort sehen, viele der Aufnahmen, nicht alle. Manche sind nach wie vor unter Verschluss, viele wurden mittlerweile auch veröffentlicht. Und diese Aufnahmen werden dort gezeigt. Das sind, also eine riesige Triggerwarnung natürlich. Diese Aufnahmen sind extrem, extrem verstörend. Es werden keine Leichen explizit gezeigt. Also Leichen werden praktisch geblurrt, sodass man an keiner Stelle sozusagen explizit die Gesichter oder so sieht. Aber man sieht halt, was passiert. Und man hört auch Menschen erzählen, also Überlebende oder Angehörigen von Überlebenden. Und das sind die Videos. Und an vielen Stellen ist es auch so, dass man das, was an dem Schauplatz, der gerade rekonstruiert ist, den man gerade sieht, passiert ist, auf den Bildschirmen daneben sieht. Also zum Beispiel an einer Stelle wurden die Toilettenhäuser des Festivals wurden rekonstruiert. Also beziehungsweise die Toilettenhäuschen vom Festival standen dort. Und man hat die Einschusslöcher an den Toilettenhäuschen gesehen. Und daneben war ein Bildschirm von genau diesem Toilettenhäuschen und in den Toilettenhäuschen hatten sich halt Menschen versteckt und die Terroristen laufen praktisch von Toilettenhäuschen zu Toilettenhäuschen und durchlöchern sie alle mit Kugeln. Und solche, von diesen Schauplätzen gibt es in dieser Ausstellung halt einige. Es ist auch einer dieser Schutzbunker, von dem ich am Anfang erzählt habe, in der sich Menschen praktisch vor Raketen in Sicherheit bringen. Auch ein solcher Schutzbunker ist nachgebaut, wo man auch merkt, wie eng das ist. Also man hatte dann einen Schutzbunker und dort stand dann, dass in so einem Bunker 30 oder 40 Menschen sich versteckt haben teilweise. Die Menschen haben sich praktisch gestapelt, so, die konnten gar nicht alle auf dem Boden stehen. So klein waren diese Schutzräume. Und was dann erst im Nachhinein letztlich ja bekannt geworden ist, die Menschen, die dort in die Schutzräume geflohen sind, die dachten halt, okay, es ist wieder Raketenbeschuss so. Und wir bringen uns jetzt in Sicherheit und dann geht es weiter irgendwie. Und was sie halt nicht realisiert haben, ist, dass der Raketenbeschuss letztlich das Ziel hatte, die Menschen in die engen Schutzräume zu bringen, um sie dort dann zu ermorden. Also um diese engen Bunker, die wurden dann praktisch zu Todesfallen, in die dann Granaten geworfen wurden oder in die dann reingeschossen wurde. Und auch so ein Schutzbunker ist dort rekonstruiert, in den kann man reingehen und kann auch die Audioaufnahmen aus diesen Bunkern hören. Also Menschen, die sich in diesen Bunkern versteckt haben und eben gehofft haben, dass niemand sie findet. Und viele wurden eben doch gefunden. Und in diesen, also ein großer Teil der Ermordeten ist in solchen Bunkern praktisch ermordet worden, die dann zu Todesfallen wurden. Das war wohl, ist man mittlerweile der Meinung, überhaupt das Ziel der Raketenangriffe zuerst. Und ja, es war auch ein Mann dort, also irgendwann kam dann eine Durchsage, es gibt hinter der Ausstellung einen Raum, in dem es dann eine kleine Veranstaltung gab, auf der ein Mann, dessen Schwester auf dem Festival ermordet wurde, gesprochen hat und auch Chats und Audionachrichten und Videos, die seine Schwester noch hatte oder gemacht hat, gezeigt hat, über seine Schwester ein bisschen erzählt hat und man konnte auch mit ihm sprechen und ihn etwas fragen und er hat berichtet von der Arbeit der Angehörigen und Überlebenden dieser Community im Nachgang des Massakers und was sie praktisch tun, um das zu verarbeiten und um den Menschen, den anderen Menschen um einander auch irgendwie zu helfen. Genau. Und dann gibt es jenseits von diesem nachgebauten Festivalgelände gibt es noch einen großen Raum mit der praktisch zum Gedenken da ist, also Fotos von den Ermordeten und von den Geiseln und ihren Namen und eine große Fläche mit Kerzen und man kann etwas schreiben praktisch, also es liegen Zettel und Stifte aus und Menschen können praktisch etwas schreiben und an einem beliebigen Ort der Ausstellung deponieren. Es gibt auch die Fundabteilung sozusagen, also die Dinge, die auf dem Festival verloren gegangen sind oder so, wurden dort ausgestellt, also Mützen, Schuhe, Kippas, alles Mögliche, die dort eben auf einem Tisch lagen, auch ein Anstecker von Hapoel Tel Aviv, dem Fußballverein, habe ich beispielsweise entdeckt. Und eben einige statistische Auswertungen. Es wurde eine große interaktive Karte gezeigt, auf der praktisch der gesamte Angriff am 7. Oktober dokumentiert waren. Hat erst eine große Karte dieser Fläche gesehen, nicht nur des Festivals, sondern praktisch dem gesamten Gazastreifen und dem grenznahen Gebiet in Israel und hat rote, gelbe und blaue Punkte gesehen. Rote Punkte für getötete ZivilistInnen, blaue Punkte für getötete Sicherheitskräfte und gelbe Punkte für Geiseln und eben die verschiedenen Orte wurde dann rangezoomt und dann wurde praktisch aus der Karte das echte Gelände in 3D. Man hat praktisch gesehen, an welchen Orten genau was passiert ist. Man hat gesehen, zum Beispiel an den Schutzbunkern, dann eben die Häufung von Punkten. Und man hat auch realisiert, dass dieser Angriff, wie großflächig dieser Angriff war. Also mittlerweile wissen wir, dass die Hamas von dem Festival nichts wusste. Es war kein geplantes, das Festival war kein geplantes Ziel, sondern sie haben bei der Invasion, sind sie darauf gestoßen und haben dann die Kräfte, die eigentlich geplant waren, für andere von den Kibbuzim, also von den Ortschaften, wurden dann auf das Festival umgeleitet sozusagen. Und dort hat man eben, hat zum Beispiel eben der Mann, der dort gesprochen hat, hat auch erzählt, dass er seine Schwester noch Verwandte angerufen hat und gefragt hat, ob sie sich in Sicherheit bringen können. Und in dem Moment hat sie von den Verwandten erfahren, dass auch in ihren Ortschaften Dutzende Kilometer weit weg Terroristen sind. Und in dem Moment erst realisiert, dass das kein, in Anführungszeichen, kleinerer Angriff ist, sondern dass das ganze Land angegriffen wird. Und ja, dann ist halt mittlerweile ja, wie gesagt, bekannt, dass es wohl tatsächlich so war, dass der eigentliche Plan dahinter war, oder die Hoffnung dahinter war, dass man tatsächlich das Land zu Fall bringen würde an diesem Tag. Also, dass man es schaffen würde, praktisch bis ins Westjordanland durchzudringen, bis nach Tel Aviv, und dass dann eventuell auch noch die Hisbollah eingreifen könnte. Und das war wirklich das Ziel an diesem Tag, den Staat irgendwie zu vernichten. Und dass das Morden auf dem Festival und in den Kibbuzim, da sind AnalytikerInnen heute, halten das für recht plausibel, dass das dieses Morden auf dem Festivalgelände und in den Kibbuzim, dass das tatsächlich eher, dass es keinen militärischen Nutzen hatte, also dass das eher den Fortschritt verlangsamt hat, dass sich die Terroristen sehr lange mit dem Morden und dem Vergewaltigen aufgehalten haben und das eventuell sogar der Armee die Zeit gegeben hat, tatsächlich dafür zu sorgen, dass diese Invasion sozusagen scheitert. Also eine sehr bittere Analyse irgendwie. Und auch davon hat man eben einiges gehört, also Sicherheitskräfte, die das einordnen, die an dem Tag auch aktiv waren, und auch beispielsweise diejenigen, deren Verantwortung es war oder deren Job es sozusagen war, in den ausgebrannten Autos, also auch von den ausgebrannten Autos stehen einige auf diesem Gelände, dort praktisch die Überreste von Menschen irgendwie zu identifizieren, die häufig kaum noch identifizierbar waren, und irgendwie zu versuchen, noch irgendwas von den Menschen dort rauszubekommen, was man einer Bestattung zuführen könnte. Auch die haben von dem berichtet, was sie erlebt haben. Also es ist eine extrem, extrem, extrem schwer zu verarbeitende und schwer zu ertragende Ausstellung, die ich aber dennoch jeder Person immer empfehlen würde.
Du hast dich dann den Sonntag auf den Weg gemacht Richtung Zürich.
Ja.
Und das ist so semi-gut diesmal gelaufen irgendwie.
Das ist untertrieben, würde ich sagen. Also ja. Es ist, glaube ich, viel schlechter. Es hätte auch noch schlechter laufen können an einem entscheidenden Punkt.
Hat aber die Ausstellung dich emotional in irgendeiner Art und Weise so angefasst, dass du da irgendwelche Züge dann auch verpasst hast? Oder sind das zwei völlig zu trennende Paar Schuhe?
Also ich habe, das ist mit ein bisschen Zeitverzögerung wirkt das, würde ich sagen. Ich war vor Ort, als ich dort war, hatte ich einige Momente, an denen ich eine Pause brauchte. Als ich dann raus war, zur U-Bahn, zur Bahn, waren auch erstmal wieder andere Dinge in meinem Kopf. Und als ich dann wieder zur Ruhe gefunden habe, hätte mich an dem Abend dann irgendwann nach langer Zeit dazu kommen werden, noch schlafen gelegt habe, als ich im Zug einfach mal aus dem Fenster geschaut habe, und auch bis heute arbeitet es dann im Kopf noch einmal und man denkt darüber nach, verarbeitet das ein wenig. Ich habe dann ja auch einen Post dazu gemacht, dem ich Menschen dazu aufgerufen habe, sich die Ausstellung anzugucken. Auch im Zuge dessen habe ich noch einmal darüber nachgedacht. Aber sicherlich ist das schon ein bisschen ein emotionaler Ausnahmezustand, der dann der auch einen den Tag über natürlich begleitet.
Der aber nichts mit dem zu tun hatte, was dann tatsächlich zum Problem wurde. Was war los dann den Sonntag? Erzähl mal.
Ja, ich bin nachmittags in Berlin in den Zug gestiegen und die planmäßige Ankunft in Zürich war 12:30. Das wäre in Ordnung gewesen. Ich musste am nächsten Tag erst um 9 raus, kurz nach 9. Wenn alles gut gelaufen wäre, 8 Stunden, 7,5 Stunden Schlaf, das reicht locker. Ja, ich hatte dann diese sehr, sehr lange Zugfahrt, die ich auch genutzt habe. Wie gesagt, ich war nicht immer ganz anwesend mit meinen Gedanken, aber ich habe mich dann doch auch ein bisschen abgelenkt und habe Aufgaben gemacht und war dann sehr, sehr, sehr spät mit etwas Verspätung, die wir unterwegs aufgebaut haben in Basel. Es waren so ungefähr 20 Minuten Verspätung. Das ist nicht viel, also ist üblich. Und ich war dann sehr, sehr, sehr glücklich, als sie durchgesagt haben, der Intercity nach Zürich wartet. Weil damit war klar, okay, ich bin trotzdem noch fast pünktlich in Zürich.
Also muss man vielleicht nochmal kurz erklären.
Ja.
Der Zug fährt normalerweise häufig durch. Wenn er aber Verspätung hat, dann heißt es an der Schweizer Grenze aussteigen. Ja. Dann akzeptiert die Schweizer Bahn das nicht und man steigt dann eigentlich in einen meist aber recht bündig stehenden IC oder ähnliches Richtung Zürich ein.
Ja.
So war die Situation.
Hm. Und da war eben klar, der Zug sollte genau zu dem Zeitpunkt ankommen, mit Verspätung, wenn der IC nach Zürich gefahren wäre. Und ich dachte mir auch so, boah, es ist nach Mitternacht, dieser Zug wird wohl die 2 Minuten warten. Das dachte ich mir eigentlich vorher schon, weil es ja echt, also es ist ja eine frequentierte Strecke, viele wollen nach Zürich. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, die werden jetzt nicht wegen 2 Minuten 50 Leute eine Stunde mitten in der Nacht am Basler Bahnhof, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann kam auch die Durchsage, wie erwartet, ja, der Intercity wartet auf Gleis so und so. Und ich dann mit Dutzenden anderen Leuten, die halt auch nach Zürich wollten, losgerannt, als der Zug in Basel war. Aber an dem Gleis stand nichts. Da stand auch nichts mehr an der Anzeigetafel. Der war weg. Der hat nicht gewartet. Ich weiß nicht, ob es dort ein Missverständnis gab.
Die haben sich gedacht, wenn wir den jetzt sagen,
das kann ich mir halt auch vorstellen. Dann rasten
die alle aus.
Das kann ich mir halt auch
vorstellen. Deswegen sagen wir den lieber, lauft los. Ja. Und dann haben wir genügend Zeit, dass wir uns durch die Äste machen. Ja,
das wird die Taktik gewesen. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. das war echt, da war ich so pissig, oh mein Gott. Das war so ein Arschloch-Move von allen Beteiligten, aber also uns zu sagen, ja, erwartet, aber auch wegen 2 Minuten Verspätung.
Naja, dadurch, dass eine Stunde später nochmal einer gefahren ist, es ist ja in Deutschland auch so, dass die ICEs im Normalfall, also Anschlusszüge, wenn du eigentlich weißt, wenn die sagen, ja, wir merken den vor und wir gucken mal, wenn innerhalb von einer Stunde nochmal was in dieselbe Richtung fährt, kannst du es eigentlich in 9 von 10
Fällen. In der Regel ja, aber um 12:30.
Da ist das, würde man davon ausgehen, ist es nochmal ein bisschen was anderes, ja.
Naja, der Zug war weg.
Zumal ja auch 50 Leute eine relevante Größe sind, weil ich glaube schon, das habe ich ja im ICE häufig gemerkt, wenn es dann so zu kuriosen Verspätungen kommt, dass die dann auch mal durchfragen, wohin müssen sie, wer muss welchen Anschluss kriegen, dass die ein Gefühl dafür kriegen, um wie viele Leute geht es hier? Müssen wir uns nachher um 2 Leute kümmern, die wir gegebenenfalls in ein Taxi setzen oder sind hier 50, 60 Leute und bei dir waren es ja dann schon ein paar.
Ja, und wir waren dann eben alle dort in Basel an diesem Bahnhof. Es war natürlich alles zu, es war ja mitten in der Nacht, man konnte sich nirgendwo mehr wirklich hinsetzen. Ich bin dann in den Burger King gegenüber vom Bahnhof gegangen, mir dort was zu trinken geholt.
Ist das nicht ein Meckes?
Es gibt beides.
Sind die beide auf derselben Seite? Ja. Echt?
Ja.
Oh, ich habe bisher nur den Meckes gesehen.
Ja, es gibt beides. Und
Basel-Bad oder Basel?
SBB.
Ah, nee, ich war, glaube ich, in dem anderen.
Ah.
Glaube ich, ja.
Ja, und war dann noch in so einem Kiosk, wo ich ein bisschen Zeit verbracht habe am Bahnhof. Wollte halt nicht am Bahnsteig rumstehen, so mit anderen Leuten. Und er dann fuhr halt eine Stunde später, der letzte Zug nach Zürich, ein Interregio, der auch nochmal eine halbe Stunde länger fährt, wenn er noch überall hält.
Ja.
Und in den Zug habe ich mich dann gesetzt, habe mich dort auch ausgebreitet. Ich hatte einen Vierer, der Zug war natürlich nicht voll. Ich hatte einen Vierer für mich, habe mich dann da auch so ausgebreitet, dass ich ein bisschen schlafen konnte. Wollte mein Handy laden, hab mein Kabel aber im Rucksack nicht gefunden, hab's dann deswegen gelassen, nach dem Motto, ja, dann mach ich's halt zu Hause. Hab mich dann schlafen gelegen und war dann so um 12:30, bin ich dann in Zürich am Hauptbahnhof aufgewacht, bin rausgegangen, hab gesagt, okay, wann fährt jetzt die nächste S-Bahn? Ja, und dann fuhr keine S-Bahn. Das hat mich dann, ich dachte dann erst, okay, hier stimmt was nicht, weil ich weiß eigentlich, die es gibt eine Nacht-S-Bahn, die fährt die ganze Nacht im Halbstundentakt. Das heißt, ich wusste eigentlich, schlimmstenfalls muss ich eine halbe Stunde warten. Und der Bus, der fährt, glaube ich, dann nur noch stündlich, aber der, also von der S-Bahn-Haltestelle zu meinem Zuhause sind es zu Fuß so 15 Minuten. Das heißt, da wusste ich, okay, selbst wenn dann kein Bus mehr fährt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich eine halbe Stunde am Bahnhof stehe und dann 15 Minuten laufen muss. Aber, und das habe ich natürlich nie geguckt, weil ich die Situation nie hatte, in der Nacht von Sonntag sozusagen auf Montag, da ist es wohl anders. Da fährt diese S-Bahn nicht mehr. Und dann war es eben 1.30 Uhr und ich stand am Zürcher Hauptbahnhof. Der Zürcher Hauptbahnhof war auch abgesperrt, man ist nicht irgendwie nach unten gekommen oder so. Es warte natürlich auch eh alles zu. Es war extrem kalt an dem Tag, es hat auch geregnet. Und ja, die Leute, die da mit mir ausgestiegen sind, waren dann irgendwie alle sehr schnell weg, in irgendwelche Taxis oder Autos verschwunden. Und dann stand ich da mehr oder weniger alleine mit ein paar Sicherheitsleuten. Und das war's. Ansonsten war alles still und ich wusste nicht, was ich machen soll. Also vom Bahnhof zu mir nach Hause zu Fuß sind es etwa 1,5 bis 2 Stunden. Das heißt, ich wusste, wenn ich das mache, bin ich um 4 oder 5 zu Hause, je nachdem. Mit
einem fetten Rucksack.
Mit einem riesigen Rucksack, durch Dunkle, ohne Akku, im Regen. Also das war keine Option, das hätte ich auf gar keinen Fall gemacht. Dann hätte ich lieber mir einen Unterschlupf irgendwo gesucht und dort geschlafen. Oder gar nicht geschlafen und irgendwie was am Laptop gemacht. Also das war gar keine Option, dass ich diese Strecke laufe. Das war auch klar, ich war völlig entkräftet und das wäre nicht gegangen. Ich war auch total übermüdet, weil ich am Tag vorher ja ganz früh aufgestanden bin, um nach Hannover, um nach Berlin zu fahren. Ich bin um 5 Uhr irgendwas aufgestanden. Ich habe zu dem Zeitpunkt praktisch fast 24 Stunden nicht richtig geschlafen. Und ein bisschen Handy-Akku, 10% vielleicht oder so, hatte ich noch übrig.
Ja.
Und habe dich dann angerufen, während ich gerade durch den Bahnhof, am Bahnhof vorbei praktisch um den Bahnhof gelaufen bin und mich irgendwie nach irgendwas umgeschaut habe, das mir hilft. Ein Elektro-Taxi oder was auch immer. Ich habe noch überlegt, ob ich zur ETH hochfahre, aber in die ETH wäre ich nicht mehr reingekommen. Sonst hätte ich einfach da geschlafen. Aber mit meiner Karte komme ich nur in den Höngerberg, nicht in den Zentrum. Und Höngerberg ist genauso weit entfernt wie meine Wohnung. Das heißt, ich habe dich dann angerufen und habe gefragt, ja, was mache ich denn jetzt? Ja. Und ja, du wusstest auch erst nicht so richtig weiter.
Ich habe das erst nicht so für so voll und ernst genommen, weil ich die Strecken nicht auf dem Schirm hatte. Und mir spontan einfiel, dass ich gesagt habe, naja, ich bin ja schon mal vom Bahnhof zu dir gelaufen. Aber das war halt nicht vom Hauptbahnhof, sondern das war vom Bahnhof Affoltern. So.
Ja.
Und dann hatte ich kurz auf Google Maps geguckt und habe gesagt, ja, was passiert denn, wenn der das läuft? Und dann war ich weiß nicht, es war 1, 1:30, ich weiß nicht, wo es war. Ich war ja auch schon am Schlafen. Ich war jedenfalls plötzlich hellwach, weil mir klar wurde, der hat noch so viel Akku, dass egal welches Verkehrsmittel er nimmt, er gar nicht mehr anrufen könnte, jetzt bin ich da. Das war schon klar. Ja. Das Akku würde nicht für den ganzen Weg reichen, egal welches Verkehrsmittel. Und viel schlimmer, wir hatten ja gar kein Verkehrsmittel.
Ja.
So, und meine schlaue Idee mit dem E-Taxi war ja dann auch schnell erledigt.
Ja, du hast mir noch eine Nummer gegeben
von einem E-Taxi-Unternehmen, da ist niemand dran gegangen. Da ging halt leider keiner dran, sodass die einzige Option, die wir hatten, dass ich gesagt habe, du, ich kann dir ein Hotel buchen. Das kann ich machen in unmittelbarer Nähe. Auch da hätte man aber erstmal gucken müssen, dass man nicht dahin gelotst kriegt, ohne mit nur wenig Google Maps. Oder Variante 2, wir versuchen es mit dem E-Scooter.
Ja, da musste ich auch erstmal natürlich irgendwie einen finden. Ich bin dann den Bahnhofsvorplatz, da ist ja sonst richtig viel los. Es war Totenstille, er war komplett leer. Ich habe dann nach E-Rollern von verschiedenen Unternehmen Ausschau gehalten. Wir haben noch telefoniert, das Akku wurde ja immer knapper. Und ich habe dann einen von Dot gesehen. Ich hatte die App nicht. Das heißt, ich musste mir auch die App noch runterladen mit mobilen Daten und mit wenig Akku. Also es war wirklich ein Fiebern, dass es hält, weil ich wusste, wenn jetzt mein Akku leer ist, dann bin ich richtig am Arsch. Dann habe ich nichts.
Ja.
Ja, da hatte ich auch wirklich Panik in dem Moment. Was, wenn das jetzt leer ist?
Das hat man ja auch durchs Telefon gemerkt.
Ja.
Und das hilft natürlich dann auch nicht unbedingt, weil ich ja eigentlich dann versuche, in der Zeit dann auch derjenige zu sein, der ein bisschen Ruhe ausstrahlt vielleicht. Aber gleichzeitig wusste ich aber halt auch, in dem Moment, wenn du weg bist, es ist nicht unterbrochen oder Funk gebrochen, sondern dann ist das Akku alle. dann kriegst du den Jungen nicht mehr dran.
Bis dann bin ich bis zum nächsten Morgen praktisch allein, auf mich allein gestellt.
So. Ja, das war keine gute Nacht.
Die App hat dann geladen. Ich habe einen Roller gefunden, der dort stand. Und habe die App runtergeladen. Es war dann natürlich zum völlig falschen Zeitpunkt 2-Faktor-Authentifizierung in den Mail-Account rein und das bestätigt. Und kannte ich Passwörter nicht. Und es war, ne, der Akku wurde immer geringer und ich habe diesen Roller nicht zum Laufen bekommen. So. Weil ich habe halt mit der App noch nie irgendwas gemacht. So, dann habe ich die App, hatte ich die App drauf, war auch angemeldet mit deinem Account dann. Und dann habe ich versucht, den QR-Code zu scannen. Und dann hat das Bezahlen nicht funktioniert. Ich konnte mit dem Ding nicht bezahlen. Musste ich dich nochmal anrufen, dass du das Bezahlen freischaltest.
Nee, das war gar nicht freigeschaltet. Das war mir gar nicht bewusst. Also ich fahre ja sehr viel Roller. Also ich nutze den, wenn ich in Hamburg bin, täglich eigentlich als kontinuierliches Transportmittel, um zwischen den verschiedenen Einheiten zurechtzukommen. Und da ist es so, dass ich in der Schweiz noch eine Rechnung auf hatte von 1,80 Franken oder irgendwie sowas und du deswegen in der Schweiz nicht neu buchen konntest, solange die alte bezahlt ist. Weil im Normalfall, wenn das Zahlungsmittel hinterlegt ist, fährst du mit dem Roller, am Ende drückst du auf Stopp und dann kriegst du quasi die Rechnung. Dadurch, dass aber da tatsächlich in der Schweiz von meinem letzten Aufenthalt, als wir da waren, bin ich wohl mit dem Roller gefahren, irgendwie ein Stück, hab das aber irgendwie, warum auch immer, war die Zahlungsart nicht richtig hinterlegt. Der hat das jedenfalls, war da noch 1,80 Franken oder 1,82 Franken waren offen.
Ja, dann habe ich nochmal angerufen, gesagt, ich kann nicht bezahlen. Dann hast du wieder gesagt, versuch's jetzt nochmal. Dann.
Und ich habe dein Zittern in der Stimme gehört, weil es so kalt war.
Es war so kalt.
Und ich dann gesagt habe, nimm dir Strümpfe als Handschuhe.
Ja, habe ich dann auch gemacht später.
Wenn dich jemand gesehen hat, die Nacht so mit so einem riesigen Rucksack auf dem Rücken, auf diesem Roller, wie so ein Affe auf Schleifstein, ey, so Strümpfe als Handschuhe. Ja. Und da ist er, die Wissenschaftler der Zukunft.
Ja. So, dann hat das Bezahlen funktioniert und es war wirklich ich habe es nicht gedacht und ich habe so, ja, war ich so. Dann ging der Roller nicht an. Ich habe es nicht hingekriegt irgendwie. Es hat anscheinend einfach eine Minute gedauert. Das wusste ich aber nicht. Ich dachte, scheiße, jetzt habe ich bezahlt und der Roller ist irgendwie kaputt. Der Roller fährt nicht.
Ja.
Ich habe dann wirklich... Ich wusste dann, was soll ich jetzt machen? Und ich habe dann einfach gestanden, habe immer weiter versucht, irgendwie, okay, muss ich vielleicht Anschub geben und dann irgendwie in dem Moment drücken oder so. Es hat nicht geklappt. Und irgendwann, nach so einer Minute, nachdem ich bezahlt hatte, wurde dann dieser Bildschirm ging an. Und ich habe gesehen, der Roller hat 40 Kilometer Reichweite. Da wusste ich, das reicht.
Ja.
Und dann, es war auch eigentlich so ein Mini-Regel, also kein Regelbruch von mir, aber schon etwas, womit ich mich sehr unwohl gefühlt habe eigentlich, weil ich keinen Helm hatte.
Ja.
Normalerweise würde ich niemals Roller in einer Stadt ohne Helm fahren. Ich habe es in der Situation dann nur gemacht, weil es erstens die am wenigsten unangenehme und auch die sicherste Alternative noch von allen war. Also die einzige Alternative wäre gewesen, die Nacht dort am Hauptbahnhof verbringen. Und dann dachte ich mir schon, dann ist ohne Helm fahren vermutlich sicherer als das. Ja. Auch wenn der Hauptbahnhof, es ist bestimmt noch einer der angenehmereren Hauptbahnhöfe, wo das hätte passieren können. Aber
nichtsdestotrotz. In Hamburg hätte sich die Frage für dich nicht gestellt, glaube ich.
Ja.
Würde ich mal so sagen.
Nichtsdestotrotz war das definitiv die bessere Option, dass ich diesen
Roller. Aber es ist ja auch gut, dass es dir in solchen Situationen dann trotzdem gelingt, zu sagen: Okay, ich muss jetzt hier wieder eigentlich einen Schritt zurücktreten, die Lage neu bewerten. Ja. Und dann für mich wieder ganz neuen Abwägungsprozess. Das ist ja super.
Ja.
Das ist ja super, dass du nicht an der Stelle sagst, kein Helm, dann schneidet diese Möglichkeit rigoros aus, wie quasi, wenn man es auf den Film überträgt, die Nudelszene. Also, dass es keine Lösung gibt.
Ja, das ist halt, wenn es eine strikte Regel ist. So zum Beispiel, es standen ja ganz viele Taxis dort, aber es waren halt keine elektrischen. Das heißt, die Option habe ich strikt ausgeschlossen. Dann hätte ich tatsächlich dort
geschlafen. Ja, weil du beim Rollerfahren, wenn was passiert, schadest du definitiv nur dir.
Genau.
Das ist der Punkt wahrscheinlich im Abwägungsprozess so ein bisschen.
Genau, es ist keine fixe Regel.
Ja.
Und es kam noch hinzu, dass die Straßen ja völlig leer waren. Es waren sonst hätte ich mir das auch wirklich nicht zugetraut. Sonst wäre das wahrscheinlich die unsichere Variante gewesen, weil ich im Straßenverkehr gar keine Ahnung habe. Also nichts. Ich verstehe links vor rechts, nee, rechts vor links nicht. rechts vor links nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo links und rechts sind so schnell. Ich weiß nicht, was diese die Linien.
Du machst richtig Werbung für dich.
Ja, ja, was die Linien auf der Straße, also das ist ja auch eine große Stadt und da sind Kreuzungen und Abbiegungen und da sind Schilder und halt verschiedene Spuren und ich weiß gar nicht, auf welcher Spur ich fahren darf, auf welcher nicht, wo ich abbiegen darf. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung. Das ist einfach nur eine große Betonfläche, auf der man fährt. So. Sonst, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung von Straßenverkehr. Und deswegen hätte ich auch niemals gemacht, wenn da Autos gefahren wären. So. Aber es war halt wirklich weit und breit kein einziges Auto, sodass ich gesagt habe, es ist wahrscheinlich recht sicher, auch ohne Helm, da jetzt mit dem Roller lang zu fahren. Und so habe ich das dann auch gemacht. Also wenn ich von der Polizei angehalten worden wäre, dann hätten sie sicherlich ein paar Verstöße entdeckt. Allein ist es wahrscheinlich nicht erlaubt, mit Strümpfen, Socken über den Schuhen Roller zu fahren.
Die hätten mehrere Fragen an dich gehabt.
Ja. Und diesem Rucksack, der meinen Kopf überragt noch auf dem Roller.
Du hättest auf jeden Fall bei ihnen einen warmen Schlafplatz bekommen.
Das stimmt.
Könnte sein.
Ja. Stimmt. Ja. Ja, ich bin dann losgefahren und glücklicherweise, man legt das Handy ja praktisch als Navi in diesen Roller rein und es lädt dort. Auf dem Roller.
Nein.
Ja.
Oh, das wusste ich gar nicht. Das lädt auf dem Roller? Ja.
Also bei dem Roller, den ich hatte, hat es während der Fahrt geladen.
Dann hat Zürich eine neue Generation von Rollern. Ich bin froh, wenn die Handyhalterung nicht irgendwie an so einem Kabel an diesem Lenkrad hängt oder irgendwie sowas. Also da, da gibt es auch massive Unterschiede, finde ich.
Ja.
Also ich nutze ja, ich habe Dot, Lime, Bolt, Voi, also ich habe eigentlich alle Anbieter, die es gibt, habe ich drauf, weil ich, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, nutze das halt wirklich dann eigentlich auch gerne, um flexibler zu bleiben, bevor ich mich gerade in einer fremden Stadt mit irgendwie, wenn ich dann irgendwo sehe, ich muss viermal umsteigen, da sind drei Busse dabei, dann drehe ich schon durch. Und es macht einen halt auch flexibler. Aber da gibt es von Stadt zu Stadt echt massive Qualitätsunterschiede. Mhm. Also in Kassel muss ich leider wie so als Paradebeispiel anführen. Da, du hast ja dann diese Funktion, dass du da so einen Roller suchen kannst, dann suchst du den Roller, der ist als defekt gemeldet, suchst den nächsten Roller, da ist das Akku leer, suchst den nächsten Roller, da ist das, also schon schwierig, während das in Hamburg zum Beispiel immer fantastisch funktioniert. Ja. Aber ich hatte dich unterbrochen. Wann warst du denn dann da?
Ich war da um 3:30.
3:30 warst du dann da.
Ja. Es war auch also ich bin dann praktisch losgefahren. Ich habe mir, wie gesagt, die Socken über die Hände gezogen, weil meine Hände sonst, die hatten schon Blasen teilweise wirklich vor Kälte. Und ich bin dann losgefahren. Ich bin auch immer, fast immer volle Geschwindigkeit. Also 20 Kilometer können die ja. 20 Kilometer pro Stunde bin ich gefahren. Und wie gesagt, mein Handy hat geladen. Da war ich erstmal sehr froh, weil ich wusste, okay, egal was passiert, ich habe jetzt erstmal Akku. So, das Akku kann mir nicht mehr leer gehen. So. Ich hatte immer noch Angst, dass irgendwie diese große Angst, dass doch irgendwas schief geht, dass der Roller, also ich habe gesehen, der Akku müsste eigentlich reichen, aber dass irgendwas doch nicht klappt und ich dann doch dort wieder stehe, weil ich war so erleichtert, als der Roller losgefahren ist. Das war ein richtiges Glücksgefühl.
Das denke ich mir.
Und das war so bis zum Schluss, wusste ich, okay, bevor ich nicht zu Hause bin, in meinem Bett, traue ich dem Ganzen irgendwie nicht.
Ja.
Und ich bin dann eben losgefahren. Ich war sehr verunsichert, nichtsdestotrotz, obwohl es ja praktisch ich auf der Straße alleine war und so war ich sehr verunsichert, Roller zu fahren auf so einer großen Straße und ohne Helm. Und ich war ja auch völlig übermüdet. Das ist ja eigentlich kein Zustand, in dem man Roller fahren sollte.
Scheißegal, selbst wenn man einen Helm hätte, stimme ich dir zu. Ja.
Und ich habe mich dann an den Straßenbahnstationen so ein bisschen entlang gehangelt, weil die Strecke kannte ich mit der Straßenbahn. Das ist wie gesagt so 15 Kilometer ungefähr. Und also über die Straßen. Und ja, so als ich dann irgendwann die Distanz erreicht hatte, wo ich wusste, okay, jetzt kriege ich es vermutlich auch zu Fuß hin, wenn was schief geht, da war ich dann wirklich sehr erleichtert. Und als ich dann irgendwann der Punkt kam, wo ich mich auch richtig gut auskannte und wo ich wusste, okay, jetzt kenne ich den Weg, jetzt kann nicht mehr so viel schief gehen. Wir sind ein paar Mal irgendwie Autos oder so entgegengekommen, da war ich dann etwas nervös. Ich hatte aber natürlich sehr, also es waren ganz viele, alle Ampeln waren eigentlich grün, weil natürlich niemand mehr auf der Straße war. Und es war auch sehr lustig dann doch, manche Orte, die ich so kenne vom Alltag, mal um die Uhrzeit zu sehen. Weil ich bin so vorbeigefahren am an den Bahnhöfen, wo ich einsteige, wenn ich zur Uni fahre und so. Und auch durch wirklich mitten durch die Innenstadt, auch wo Hochhäuser und alles Mögliche sind. Und es war halt völlig...
Wo sonst eigentlich immer Leben
ja,
ist.
Ja, und es war halt völlig still. Es war keine Person, weit und breit. Es war dunkel und es ist wie, als wäre man durch so ein bisschen durch so eine surreale, dystopische Landschaft gefahren, irgendwie mit dem Roller. Und das hatte dann... in dem Moment, wo ich mich wieder sicher gefühlt habe, hat es dann doch fast, war es fast ein spezieller Moment irgendwie. Und genau, dann bin ich eben an den Bahnhof gekommen, wo ich mit der S-Bahn gelandet wäre sozusagen. Ja. Das ist auch die Grenze des erlaubten Bereiches für die Roller. Also jenseits davon darfst du nicht parken.
Ja.
Beziehungsweise musst 20 Franken Strafgebühr bezahlen. Ich habe mir noch überlegt, scheiß drauf, bezahle ich 20 Franken Strafgebühr, aber ich wusste, okay, zu Fuß sind es nur noch 15 Minuten, das kriege ich hin. Also habe ich dann dort
oder
geparkt.
Tagesticket nehmen und gar nicht parken, sondern durchlaufen lassen, die
24 Stunden. Ja, okay, es geht auch.
Das wäre, glaube ich, auch noch gegangen. Die kostet, aber ich weiß nur nicht, was das Tagesticket in Frankreich in der Schweiz kostet.
Ich wusste, insgesamt habe ich für die Fahrt, glaube ich, 20 Franken bezahlt.
Ui, okay.
Ja.
Das ist doch
für
wirklich, weil
15,
in Deutschland
15 Kilometer.
Ist, ich, kostet, der Tages, kostet das Tagesticket, glaube ich, 9,95.
Oh, das ist krass.
Nee, also zumindest hatte ich das in München mal so in Erinnerung. Ja.
Ich glaube, es hat irgendwie 4 Franken gekostet, freizuschalten und dann für die 50 Kilometer.
Gut, ist auch scheißegal, du bist angekommen, hätte jemand gesagt, das kostet jetzt 200
Franken,
hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja, zahlen wir.
Ja, dann habe ich es nicht hingekriegt, ihn auszuschalten, man musste irgendwie ein Foto machen, hat nicht funktioniert. Dann habe ich gesagt, okay, ich drücke auf Pause und dann schaltet er sich automatisch nach 15 Minuten aus. Und dann bin ich die restlichen 15 Minuten von der S-Bahn-Haltestelle zu mir nach Hause, bin ich gelaufen. Und dann, ja, so um 4 war ich dann eingeschlafen, habe die ersten 2 Vorlesungsstunden am nächsten Tag übersprungen und bin dann um 11 aufgestanden und zur Uni gefahren.
Ja.
Ja.
Und ich saß morgens um 7:15 bei einem doppelten Espresso im ICE nach Hamburg und habe nur den Kopf geschüttelt und gesagt, diese Nacht, das kann ja alles wieder nicht wahr sein.
Ja.
Ja, wild. Aber im Rückblick dann wieder auch eine schöne Geschichte, dass es so alles geklappt hat.
Schon. Und aber deswegen, in dem Moment war es echt.
Nein, das
war ein Panikmoment.
Das ist ungefähr. Nee, das ist auch. Ich wollte gerade sagen, das ist ungefähr so wie beim VfR Aalen, aber da war es nicht so schlimm. Aber ein schönes Schlusswort.
Ja.
Ja, dann stoßen wir vielleicht zum Schluss noch an, denn wir haben ein paar neue Steady-Unterstützer. Und wir haben übrigens noch voll viel Malzbier, weil ich dir so aufmerksam zugehört habe, müssen wir davon jetzt ja noch ein bisschen was wegtrinken. Und durch die neuen Steady-Unterstützer gibt es auch ein paar neue Themenfolgen, die wir aufzeichnen müssen. Werden wir uns mal demnächst mit beschäftigen. Und ich glaube, ich muss dieses Jahr auch noch Urlaub nehmen. Dann komme ich bestimmt runter nach Zürich und dann nehmen wir zusammen auf. Dann erstmal Prost auf dich und auf vielen Dank an alle Steady-Unterstützer.
Ah. Ah.